Deutschlandfunk. Der Tag.
Männlich, weiblich, divers. Was in Stellenanzeigen und im Geburtenregister in Deutschland inzwischen normal ist, also der Gedanke, dass es mehr als zwei Geschlechter gibt, das ist im Sport komplett undenkbar, zeigt sich jetzt an einem prominenten Fall, nämlich der südafrikanischen Läuferin Caster Semenya. Die hat zu viel Testosteron im Blut, sagt zumindest der Leichtathletikverband, weshalb sie bei den Frauen nicht mehr mitlaufen darf. Sie versucht, sich juristisch zu wehren und hat jetzt einen Rückschlag erlitten. Ein ziemlich komplizierter Fall, den wir gleich versuchen zu erklären, weil er auch sehr viel über unsere Gesellschaft aussagt. Das Tötungsdelikt von Frankfurt, da haben wir ja gestern schon hier im Podcast drüber berichtet, der Tod des 8-Jährigen am Hauptbahnhof, es hat sehr viele Menschen in diesem Land erschüttert. Eine grausame Tat, der leider wieder reflexhaft viel Hass folgte.
Hass und Hetze ist sehr stark rechtsdominiert. Hier werden wir einen klaren Schwerpunkt setzen müssen und wollen, um klarzumachen, dass das Thema sowohl im öffentlichen Raum wie auch im digitalen Raum konsequent verfolgt werden muss.
BKA-Präsident Holger Münch gestern. Und wir wollen uns da heute konsequent mit beschäftigen. Und zwar geht es um falsche Flaggen in sozialen Netzwerken. Am Beispiel eines Twitter-Accounts, der gefälscht war und maximal polarisierende Dinge publiziert hat, die dann die rechtsextreme Filterblase auf die Barrikaden gebracht hat. Gezielte Polarisierung und wie die den Diskurs vergiftet. Der Tag im Deutschlandfunk. Ich bin Ann-Kathrin Büsker. Moin. Östrogene gelten gemeinhin als weibliche Hormone, Testosterone dagegen als männliche Hormone. Allerdings, beide Hormone finden sich in allen Körpern, also egal, ob die jetzt biologisch als männlich oder weiblich definiert werden. Und genau das wurde für die südafrikanische Leichtathletin Caster Semenya zum Problem. Denn ihr Körper produziert besonders viel Testosteron, was ihr gegenüber anderen, als Frauen definierten Sportlerinnen, einen Vorteil verschaffen soll. Und deshalb muss sie, wenn sie zum Beispiel im 400-Meter-Lauf gegen Frauen antreten will, ihren Testosteronspiegel mit Medikamenten senken. So erlegt es ihr der Weltleichtathletikverband auf. Sie führt dagegen seit langem einen juristischen Kampf, weil sie sich dadurch diskriminiert sieht. Ein Schweizer Gericht hat ihrem Wunsch jetzt aber einen Dämpfer verpasst. Zusammen mit Marina Schweizer aus unserer Sportredaktion wollen wir uns jetzt nicht nur den Fall etwas genauer anschauen, sondern über die Voraussetzungen des Hochleistungssportes sprechen, denn da steckt eine ganze Menge Spannendes drin. Marina, vielleicht magst du erstmal erklären, warum ist mehr Testosteron im Körper überhaupt ein Vorteil oder warum wird es als Vorteil gesehen?
Ja, also Testosteron erhöht die Muskelmasse und auch die Hämoglobinwerte. Und es gibt Studien, die belegen wollen, dass das gerade auf den Mittelstrecken bei den Läufern schon eine sehr starke Leistungssteigerung mit sich bringt, sehr starke Vorteile. Auf eine bestimmte Studie stützt sich der Weltleichtathletikverband da in seinem Urteil aktuell. Aber diese Studie ist tatsächlich wissenschaftlich auch gar nicht unumstritten. Mhm. Also da werden handwerkliche Fehler zum Beispiel moniert. Ja, man kann es vielleicht knapp sagen, da gibt's auch Zweifel dran. Es ist schon so, dass die Sportverbände sich seit Jahrzehnten eigentlich damit beschäftigen, wie man die Kategorien männlich-weiblich auseinanderhalten kann und ja, welche Kriterien man da anlegen kann. Man sagt schon, weil man den Wettbewerb, so wie er jetzt besteht, eigentlich schützen will. Mhm. Also nachdem man früher sowas wie Geschlechtertests gemacht hat, mit Leibesbegutachtungen und so, die ja heute, das merkt man jetzt auch in deiner Reaktion, ein No-Go sind, nimmt man den Testosteronspiegel als wichtiges Unterscheidungskriterium. Und es gibt ja eine Reihe von Studien, die zeigen, dass 95% der Frauen unter 3 Nanomol pro Liter liegen. Also das ist so eine, ja, um da mal so einen Eindruck zu bekommen. Und diese Regel des Weltleichtathletikverbands besagt eben, dass man nicht über 5 Nanomol pro Liter liegen darf.
Also da wird Weiblichkeit über den Testosterongehalt des Blutes hergestellt.
So ist es.
Okay, jetzt gucken wir auf den Fall Semenya. Wir wollen jetzt auch keine Leibesvisitation machen, aber weiß man, warum bei ihr der Testosterongehalt höher ist?
Also bei ihr ist das etwas, das natürlicherweise vorkommt. Mhm. Also es ist etwas Genetisches, ein Unterschied, der bei manchen Frauen eben auch besteht. Und ja, man muss da jetzt nicht ins Detail gehen, welche Geschlechtsmerkmale da wie vorliegen. Sie selbst macht das auch nicht. Und es ist ja gerade der Grund, warum auch diese Geschlechtertests da so nicht mehr gemacht werden, weil das einfach auch als übergriffig eingestuft wird.
Also ein Vorteil, der letztlich biologisch ist, beziehungsweise es wird gesagt, dass es ein Vorteil ist. Du hast mir im Vorgespräch, als wir heute Vormittag uns unterhalten haben, auch gesagt, auf solche Vorteile kommt es manchmal im Hochleistungssport letztlich auch einfach an.
Ja, ich finde das eigentlich ganz interessant, wenn man sich mit dem Thema jetzt mal ganz offen beschäftigt und von außen so drauf schaut. Vielleicht ganz augenscheinlich, wenn man mal die Pressemitteilung des Weltleichtathletikverbands anguckt, die er rausgegeben hat im vergangenen Jahr, als es um diese neue Regelung ging. Da schreibt er, es geht um ein ausgeglichenes Startfeld und um einen aussagekräftigen Wettkampf in der Leichtathletik, in dem Erfolg auf Talent, Hingabe und hartem Training beruht und nicht auf anderen Faktoren. Mhm. Ja, und jetzt haben wir da drin den Begriff Talent. Und da kann man jetzt ganz vieles drunter subsumieren. Der Begriff Talent, der beruht ja tatsächlich auch oft auf etwas ganz Außergewöhnlichem im Körper. Also ich sag jetzt einfach mal, nehmen wir mal das Beispiel, 100 Kinder trainieren zusammen unter gleichen Bedingungen eine Sportart, haben genau das gleiche Training, dann wird es unter diesen Kindern unterschiedliche Ergebnisse geben. Mhm. Zum Beispiel, wenn die Kinder Basketball spielen, werden möglicherweise die größeren Kinder erfolgreicher sein. Ja, auch sowas wie Wendigkeit kommt ja aus irgendwas, was im Körper anders ist. Mhm. Also sowas wie Gelenkigkeit in der rhythmischen Sportgymnastik könnte man noch hernehmen oder so. Also du verstehst im Prinzip, worauf ich hinaus möchte. Es gibt einfach Unterschiede. Es gibt sowas wie dieses Talent, das sind auch oft körperliche Unterschiede.
Zum Beispiel das Sprunggelenk von Usain Bolt.
Ja, also auch das Sprunggelenk von Usain Bolt wurde schon untersucht. Ich muss jetzt dazu sagen, ich weiß, da werden jetzt viele Leute wieder sagen, bei Usain Bolt, da schwingt immer dieser Dopingverdacht mit und so. Das klammern wir jetzt hier mal an dieser Stelle aus. Also bei Usain Bolt wurde auch schon das Sprunggelenk und die ganze Beinarbeit und so vermessen. Und da haben eben Forscher danach gesagt, ja, er hat da einen gewissen genetischen Vorteil. Die haben sich da genau die Achillessehne zum Beispiel angeguckt, aber dann auch eben die Lauftechnik und haben gesagt, ja, also bei ihm im Bein und im Sprunggelenk und so, da wirken, wie kann ich das jetzt sagen, bei ihm im Sprunggelenk, da werden einfach Bewegungen anders ausgeführt und er hat da einen gewissen körperlichen Vorteil. Der Knackpunkt beim Testosteron-Level ist eben, dass es die bestehende Klassifizierung, also die bestehende Klassifizierung im Sport männlich, weiblich aufweichen kann. Und daran will der Sport eben unbedingt festhalten. Und das ist jetzt der Knackpunkt, weil dieser Fall Semenya spielt jetzt eben da hinein in diese Klassifizierung. Wenn wir jetzt bei Usain Bolt zum Beispiel sagen würden, naja, also wenn wir das Sprunggelenk vermessen und andere können ihr Sprunggelenk eben nicht so neigen oder wie auch immer, dann spielt das ja gar nicht in eine Klassifizierung rein, die es schon gibt, weil wir sagen ja nicht, wir haben hier irgendwie unterschiedliche Sprunggelenksklassen in einem Wettkampf. Ja.
Und das Problem ist, dass der Sport einfach seine Klassifizierung da nicht ändern will. Also es steht jetzt nicht zur Debatte, irgendwie neben männlich und weiblich nochmal andere Wettbewerbsklassen oder so einzuführen.
Doch, es steht zur Debatte. Also so eine dritte Wettkampfkategorie, die wäre natürlich möglich. Also man könnte jetzt sagen, man macht so eine diverse Kategorie, wie das ja zum Beispiel auch bei amtlichen Ausweisen und so mittlerweile besteht. Ja, ich würde sagen, auch da würde es dann größere Unterschiede geben innerhalb des Testosteron-Levels. Also da könnte sein, dass man sich innerhalb dieser Kategorie dann auch wieder streitet. Aber auch der Weltleichtathletikverband, der scheint dazu noch nicht bereit. Also der Präsident Sebastian Coe, der hat ja diese neue Regelung und diese Aufteilung, die es jetzt bisher noch gibt in männlich und weiblich, schon damit gerechtfertigt, dass man eben auch in der Leichtathletik Klassifizierung nur in männlich und weiblich und dann noch die Altersklassen habe. Und ja, also wenn ich diese Diskussion so beobachte, dann will man das jetzt nicht ummodeln zugunsten weniger. Es gibt auch Experten, zum Beispiel einen Arzt, den wir im Interview hatten aus Stuttgart, der sagt, ohne die Kategorisierung zwischen Frauen und Männern hätten Frauen nie Leistungssport gemacht. Und ja, diese Errungenschaft, die sieht er im Prinzip in Gefahr, wenn man jetzt diese Grenze zwischen männlich und weiblich vermischt. Also das ist ja auch immer das Argument, dass man an dieser Frauenkategorie erstmal festhält und sagt, wir schützen damit sozusagen die Frauen.
Also hat das derzeitige System einfach schlichtweg keinen Platz für solche Personen wie Semenya?
Ja, also in der aktuellen Debatte, wenn diese Frauen sich nicht dazu bereit erklären, Hormone zu nehmen. Das ist ja die Lösung, die der Weltleichtathletikverband präsentiert. Man kann Hormone nehmen, die praktisch den Testosteronlevel senken. Dann können sie in diesem aktuellen System nicht teilnehmen.
Und Hormone nehmen zu müssen, ist ja eigentlich Diskriminierung.
Ja, also diese Debatte um die Diskriminierung, die wird eigentlich relativ eindeutig beantwortet. Also auch der Internationale Sportgerichtshof CAS sagte in seinem Urteil erst vor kurzem, ja, wir sehen, dass es eine Diskriminierung ist, dass diese Frauen da nicht mitmachen können. Aber wir müssen eben auch sagen, wir sehen das als notwendig und auch als verhältnismäßig an. Wow. Und wir wollen eben den Wettkampf, so wie er besteht, schützen. Also zum Beispiel die Athletinnen, die in dieser Generation jetzt gerade mitlaufen, die da sonst immer hinter Caster Semenya bleiben würden. Und ja, die Kritik geht halt vor allem in die Richtung, dass der Sport hier festlegt, wann eine Frau ist. Und dass es am Ende mehr Kriterien geben muss, woran man misst, wann eine Frau ist. Das ist vielen zu einfach.
Ich überlege gerade, dass das Sportsystem ja letztlich dabei dann auch unser generelles binäres Denken eigentlich widerspiegelt, weil wir haben in unserer Gesellschaft immer noch eine Kategorisierung nach Mann und Frau. Das löst sich jetzt in unserem internationalen Bereich, also in Deutschland, führen wir eine Debatte darüber. Wir haben jetzt eine dritte Geschlechtsoption auch im Personalstandsregister. Aber wir reden ja auch über den internationalen Sport und da gibt es auch Länder, in denen Frauen gar keinen Sport machen dürfen, bestimmte Sportarten gar nicht ausführen dürfen. Also auf dem Level stelle ich mir die Diskussion ohnehin nochmal viel, viel komplizierter vor.
Ja, also erstens ist Caster Semenya natürlich ein internationaler Fall. Dann muss man das Ganze auch durch die internationale Brille sehen. Mhm. Es geht ja hier wirklich auch um die Leichtathletik-WM zum Beispiel, die in diesem Jahr ja noch ansteht. Aber ich würde auch sagen, in Deutschland gibt es zwar eine Diskussion, aber wenn man jetzt mal eine Umfrage machen würde bei Sportfreunden, Sportfans, die Sport gerne im Fernsehen angucken, dann bin ich mir nicht so sicher, ob sich da so viele dafür aussprechen würden, dass sie jetzt dafür sind, dass man zum Beispiel Sport in Testosteron-Level-Klassen unterteilt, statt in männlich-weiblich, weil diese ja doch eher einfache Erzählung, die der Sport da hat, also wir haben einen Männerwettbewerb, wir haben einen Frauenwettbewerb und der oder die, die da am besten sind, die gewinnen, die finden schon alle auch ganz gut, die ist ganz gut konsumierbar und ja, also der Sport, der sagt eben, wir wollen das beibehalten, die Gerechtigkeit für alle, die ist wahrscheinlich nicht erzielbar. Man muss ja vermutlich anerkennen, dass das ein Problem ist für den Sport. Ich selbst finde, dass es ein Problem bei der ganzen Argumentation gibt. Der Sport argumentiert immer mit der Fairness, also auch die Fairness den anderen gegenüber. Vielleicht wäre es angebracht, dass der Sport sich da nicht immer so überhöht und sagt, ich möchte mich jetzt immer nur als Ausgeburt der Fairness hinstellen, sondern auch ein Stück weit ehrlich macht und sagt, unsere Vermarktungsstrategie, so wie sie aktuell funktioniert, wir wollen eben diese Wettkämpfe auch so einfach halten fürs Publikum, die funktionieren anders auch nicht. Das ist, glaube ich, ein Punkt, den man schon mitbedenken muss, auch wenn ich ganz klar sage, ich verstehe, dass es für den Sport wirklich schwierig ist, da eine Lösung zu finden, die allen gerecht wird.
Die Tat von Frankfurt hat viele Menschen enorm betroffen gemacht. Bestürzung, Fassungslosigkeit, Wut und Trauer. Und all das artikulieren Menschen ja auch im Netz. Und zwar oft recht unmittelbar danach. Ja, wenn auch noch gar nicht so richtig klar ist, was da denn eigentlich passiert ist. Da werden Diskussionen angefeuert, aber eben nicht nur von echten Menschen, sondern auch von Fake-Accounts. Da werden falsche Fährten gelegt, da werden falsche Verdächtige präsentiert, da wird Hass angestachelt. All das hat Caroline Schwarz in den letzten Tagen beobachtet. Sie ist freie Journalistin und beschäftigt sich derzeit insbesondere mit dem, was in rechten Filterblasen vor sich geht. Und die wurden nach der Tat in Frankfurt von einem gefälschten Account regelrecht getriggert. Caro, magst du erstmal erzählen, was denn da bei diesem Account überhaupt passiert ist?
Es gab diesen Account, der sich Naschkatze88 nannte und der hat auch schon bei anderen Anlässen dieser Art ja getwittert, immer wieder ziemlich heftige Tweets und hat dann eben auch noch am Abend nach der Tat verschiedene Dinge getwittert, die ziemlich heftig waren. Also da fielen so Sätze wie, ich zitiere, der Junge ist tot und der Afrikaner kann noch gerettet werden vor euch pöbelnden braunen AfD-Witzfiguren. Es ging dann auch definitiv noch heftiger. Mhm. Diese Tweets haben hunderte von Reaktionen auf Twitter hervorgerufen. Natürlich sehr große Empörung auch, wie man so abfällig auch über ein getötetes Kind reden kann. Und von da aus verbreitete sich eben der Link zu den Tweets dieses Accounts, zu Screenshots von diesem Twitter-Konto, das eigentlich nicht mal 100 Follower auf Twitter hatte, mhm. aber dann eben zum Gesprächsmittelpunkt in vielen rechten Kreisen vor allem wurde.
Aber mal ganz kurz nachgefragt, also wir reden hier über einen Account, der jetzt sich nicht als rechter Account positioniert hat, sondern tendenziell eher Sachen gepostet hat, die man einer linken Blase zuordnen würde, also eher Anti-Rechts-Rhetorik.
Richtig, also das ist am Ende eine False-Flag-Aktion, das heißt, jemand gibt sich aus als Mensch, der einer bestimmten politischen Richtung oder Religion folgt, ist aber eigentlich genau das Gegenteil davon. Das heißt, hier ist es wahrscheinlich so gewesen, dass ein rechter Mensch, ein rechter Troll oder eine Gruppierung hinter diesem Twitter-Konto gesteckt hat und dann eben Tweets veröffentlicht hat, die den Anschein erwecken sollten, dass eine junge, linksorientierte Frau dahinter steckte. Also es gab dann auch Fotos, die verwendet wurden, auch in diesen sehr abfälligen Tweets. Da wurde dann eben vorgegeben, dass Linke sich nicht um diese Tat scheren würden.
Und du hast eben schon angedeutet, es gab sehr, sehr viele Reaktionen auf diese Tweets. Wie sahen die aus? Also was ist genau damit passiert?
Es gab Drohungen aller Art als Reaktion darauf. Es gab sehr viel Hass. Es gab natürlich auch Empörung, was nachvollziehbar ist. Und es gab am Ende auch eine Art Wettlauf darum, die Person hinter diesem Twitter-Konto zu finden, mhm. weil es eben diese Fotos gab, dieser Person hinter dem Account aber nicht irgendeinen Namen angegeben hat, sondern man eben nur die Fotos sah. Und am Ende wurde dann das Facebook-Profil einer jungen Mutter herumgereicht, die damit überhaupt nichts zu tun hatte. Also die sah halt ähnlich aus wie die Frau auf den Fotos. Sie hatte einen ähnlichen Nickname auf Facebook, hatte damit aber einfach gar nichts zu tun und wurde dann eben auch zum Mittelpunkt von Drohungen als völlig unbeteiligte Person.
Und würdest du sagen, dieser ganze Account, also als Auslöser, hat tatsächlich die Debatte dann online mitbestimmt?
Nicht überall. Also es gab sehr, sehr viele Screenshots eben in rechten Kreisen. Mhm. Es gab in Channels auf Telegram eben Hinweise auf diesen Account. Es gab Screenshots davon und es wurde dann eben sehr zentral besprochen auch. Es wurde sich sehr viel darüber aufgeregt und ja, dann wurde es Teil der Kommunikation über diese Tat. Also da gab es schon wirklich in allen verschiedenen Kreisen, in parteinahen Kreisen, in allen möglichen rechtsgerichteten, rechtsextremen Bereichen Aufregung darüber.
Also um das kurz zusammenzufassen, im Prinzip hat sich hier jemand als Person ausgegeben mit einer politischen Agenda und damit im Prinzip einen Fake-Account als Bezugspunkt für rechten Hass konstruiert.
Letztendlich ist das so. Das ist auch gar keine so neue Idee. Das haben wir schon öfter mal erlebt. Auch, dass eben vorgegaukelt werden soll, dass da eben sehr viel mehr Mitgefühl mit dem Verdächtigen da ist, als mit dem Kind, das dort gestorben ist. Mhm. Das ist auch schon da gewesen. Es gab Fake-Zitate, die grünen Politikerinnen zugeschrieben wurden, nach der Silvesternacht von Köln, aber auch nach dem Mord von Freiburg. Also da wurde schon auf Techniken zurückgegriffen, die schon genutzt werden, um zu polarisieren letztendlich.
Aber warum macht man das?
Einerseits für Aufmerksamkeit, auch negative Aufmerksamkeit. Also es ist sehr wahrscheinlich, dass da eben rechte Trolle dahinter gesteckt haben, die sich gewünscht haben, dass auch diese Tweets in irgendeiner Form weiterverbreitet werden, dass sich darüber aufgeregt wird, dass es Drohungen gibt, stiftet Verwirrung. Also es gab auch nicht nur diesen Twitter-Account, sondern es gab auch von ähnlichen Trollkreisen Fotos, die einen falschen Verdächtigten gezeigt haben. Also die Bandbreite ist da größer als nur dieses eine Twitter-Profil. Mhm. Man versucht eben zu polarisieren, zu schaden, Aufmerksamkeit zu erwecken.
Macht das so eine Debatte unter Umständen auch größer, als sie sonst wäre?
Das ist möglich. Ich glaube, in dem Fall ist es eher nicht so. Also es ist natürlich eine große Debatte ohnehin schon. Das ist ein Puzzlestück aus dieser Debatte darum. Der Innenminister hat seinen Urlaub unterbrochen. Also das ist jetzt nicht irgendeine kleine Geschichte, die da durch einen Fake-Account größer wird, sondern sie trägt dazu bei, dass eben die Debatte darum hasserfüllter wird letztendlich. Und hier werden eben auch einfach Unbeteiligte in diese ganze Geschichte reingezogen und da wird es einfach schwierig. Was auch interessant ist, vielleicht noch an der Stelle, ist, dass schon am Abend, als diese Tweets veröffentlicht wurden, die eigentliche Inhaberin dieser Fotos sich zu Wort gemeldet hat und gesagt hat, ihr gehören diese Fotos, das sind Fotos gewesen von Twitter und Instagram, aber das sind eben gar nicht ihre Aussagen, die dort veröffentlicht wurden. Und nichtsdestotrotz ging das erstmal noch eine ganze Weile lang weiter. Also verschiedene AfD-Regionalverbände haben das geteilt und ganz verschiedene andere Communities eben auch.
Also das kommt dann tatsächlich auch in einen politischen Diskurs rein. Ich habe mir die Frage gestellt, ob das dann unter Umständen auch so eine öffentliche Debatte online schon in eine ganz bestimmte Richtung schubst, auch durch ein ganz bestimmtes Framing, durch eine ganz bestimmte Wortwahl und vielleicht auch letztlich ja dazu dient, die eigenen Feindbilder zu bestätigen, zu einem Zeitpunkt, wo wir anders eigentlich noch gar nicht drüber diskutieren können, weil zu dem frühen Zeitpunkt noch gar keine richtigen, gesicherten Informationen zur Verfügung standen. Also da werden Dinge behauptet, die durch so eine polarisierte Diskussion ja auch eine bestimmte Reichweite bekommen. Und ich frage mich manchmal, ob man die dann tatsächlich später noch wieder aus den Köpfen der Leute rausbekommt, also ob die tatsächlichen Informationen das dann noch überlagern können oder ob da einfach durch so eine frühe Polarisierung auch mitbestimmt wird, wie in der Folge über ein Ereignis gesprochen wird. Was meinst du dazu?
Ich denke schon, dass diese ganze Stimmungsmache dazu beiträgt, wie man sich an diese ganze Tat und das Drumherum erinnert. Es ist wichtig, das auseinander zu dröseln, was hier eigentlich passiert. Es gibt einerseits diese hasserfüllten Dinge im Netz, es gibt aber auch eben diese Hot Takes aus den Medien, die wir schon viel zu früh ganz oft hatten. Da muss man auch, glaube ich, das muss man mit einbeziehen. Es ist aber schon so, dass wir, und das sehen wir nicht nur an dieser schrecklichen Tat, dass wir sehen, dass einfach den Ermittlern gar keine Zeit mehr gegeben wird, dass letztendlich direkt nach der Tat gefordert wird, dass alle Informationen gesichert werden. Wenn sie eben nicht da sind, dann wird teilweise dazu übergegangen, dass man sich seine eigene Geschichte konstruiert. Und das ist natürlich gefährlich an der Stelle.
Und dann wird unter Umständen auch ein Eritreer, der schon seit 2006 in der Schweiz lebt, in Zusammenhang gebracht mit der Grenzöffnung von 2015, was ja de facto nichts miteinander zu tun hat, aber dann eben ins eigene Narrativ passt.
Was ja auch nicht mal eine Grenzöffnung war, sondern keine Grenzschließung an der Stelle. Das ist eben auch schon wieder die Schwierigkeit.
Das Narrativ ist auch in meinem Kopf angekommen.
Sache. Es ist angekommen, es wird auch einfach ständig und stets wiederholt. Mhm. Ja, das wird zum Teil dieses ganzen Komplexes Asylpolitik unter Angela Merkel gemacht. Und das ist schwierig und darüber müssen wir reden und müssen versuchen, diese ganzen Dinge getrennt zu behandeln und klar darüber zu reden, was jetzt eigentlich passiert ist und welches Motiv dahinter stecken könnte oder eben nicht.
Soweit der Tag am 31. Juli 2019. Fragen, Feedback und Anregungen wie immer gerne an dertag@deutschlandfunk.de. Morgen an dieser Stelle Sarah Zerback. Ich bin Ann-Kathrin Büsker. Danke fürs Zuhören. Tschüss.